Manchmal fühle ich mich schuldig. Dabei habe ich doch niemandem ein Leids getan. Aber vielleicht, weil ich weiß, dass er in mir ist, der kleine Kolonialherr, der Imperator, praktisch qua Geburt. Für meine Lebensweise müssen andere leiden. Dabei fühle ich mich doch so zivilisiert und doch nagt es in mir ob meiner imperialen Lebensweise. Einer, der sich seit Jahren mit dem Thema imperiale Lebensweise beschäftigt, ist der Gesellschaftswissenschaftler Markus Wissen und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Wissen.
Hallo Herr Rose.
Nagt es auch manchmal in Ihnen? Haben Sie auch schlechtes Gewissen?
Ja, manchmal schon. Also es ist so ein Grundunbehagen bei dem Gedanken, dass die Art und Weise, wie ich lebe, wie viele Menschen im globalen Norden leben, letztendlich auf Kosten von Menschen andernorts und in der Zukunft geht. Insofern schwingt so ein gewisses Unbehagen und ein schlechtes Gewissen in vielen Alltagspraktiken immer mit.
Die imperiale Lebensweise, schreiben Sie, beruht ja auf Exklusivität. Also die kann sich nur so lange halten, wenn ich das richtig verstehe, wie sie über ein Außen verfügt, auf das sie ihre Kosten verlagern kann, externalisieren. Das ist ja ein Dilemma, was ja unauflösbar scheint, oder?
Das ist ein Dilemma, das ist eine Funktionsvoraussetzung der imperialen Lebensweise. Es werden soziale und ökologische Kosten produziert, die auf ein Außen verlagert werden, auf ein zeitliches und auf ein räumliches Außen. Das räumliche Außen sind Länder des globalen Südens, wo die Ressourcen herkommen, die wir in unserer Ökonomie, in unserer Gesellschaft verbrauchen, wo sich die großen Senken befinden, also etwa Regenwälder, die das CO2 absorbieren, das durch ökonomische, durch gesellschaftliche Aktivitäten hier bei uns im globalen Norden emittiert wird. In die Zukunft, also zeitlich auf die künftigen Generationen, die viel stärker als wir, die heute Lebenden, von dem Klimawandel und anderen ökologischen Krisenphänomenen betroffen sein werden. Das ist ein Dilemma und das ist insofern auch ein Dilemma, das sich verschärft, weil eben dieses Außen kleiner wird. Immer mehr Gesellschaften, die Mittel- und Oberklassen etwa der aufstrebenden Schwellenländer, greifen eben auf dieses Außen zu. Die Konkurrenz um dieses Außen nimmt zu, die Konkurrenz um Land, um Ressourcen, um Senken nimmt zu. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe der zunehmenden geopolitischen und geoökonomischen Spannungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachten.
Also es wäre auflösbar, wenn wir grundsätzlich die Wirtschaftsweise, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, in Frage stellen würden?
Ja, dann wäre das auflösbar. Wir müssen sehr grundsätzlich über diese Wirtschaftsweise nachdenken. Die imperiale Lebensweise ist eine Lebensweise, die mit der kapitalistischen Produktionsweise korrespondiert. Der Kapitalismus funktioniert auf diese Art und Weise. Der Kapitalismus tendiert dazu, das hat Marx schon wunderbar herausgearbeitet, permanent seine eigenen sozialen und ökologischen Grundlagen zu untergraben. Er ist also eine Produktionsweise, die sich aus sich heraus eigentlich nicht reproduzieren kann, sondern die darauf angewiesen ist, dass bestimmte Leistungen erbracht werden, die selbstständig abgewertet und in ihrer Existenz gefährdet werden. Das ist eben die Leistung, die sogenannte Leistung der Natur, das sind unbezahlte Sorgearbeiten, wie sie vor allen Dingen von Frauen, von Migrantinnen in Haushalten erledigt werden. Und das sind Leistungen, die wir ständig eben auch von überaus gebeuteten Arbeitskräften aus dem globalen Süden beziehen. Das müssen wir ändern, darüber müssen wir nachdenken. Diese grundsätzlichen Fragen müssen wir stellen.
Das ist der stumme Zwang der Verhältnisse. Und die Frage ist, kommen wir aus diesem Zwang raus? Das nimmt uns ja richtig in die Zange durch die Zangenkrise, oder?
Ja, das nimmt uns in die Zange und die Zangenkrise, also ein Begriff, der sehr stark von Klaus Dörre verwendet wird, sagt ja, dass eben dass die ökologische Krise nur zu Lasten der ökonomischen Situation, der ökonomischen Krise, in der wir uns befinden, bewältigt werden kann und umgekehrt. Also wenn wir uns um Wirtschaftswachstum bemühen, um die ökonomische Krise und auch die soziale Krise in den Griff zu bekommen, dann geht das zulasten der Natur. Und umgekehrt, wenn wir uns darum bemühen, die ökologische Krise in den Griff zu bekommen, dann geht das zulasten des Wirtschaftswachstums und damit auch der Verteilungsspielräume, über die die Gesellschaft verfügt. Das ist die Zangenkrise. Und nun gibt es halt Projekte, die versuchen, aus diesen Zangenkrisen herauszukommen. Also ich denke etwa an den European Green Deal oder andere weitergehende Green New Deal Konzepte, die eben sagen, okay, wir können beide Krisenphänomene gemeinsam lösen, indem wir eben das Wirtschaften ändern. Meines Erachtens führt das nicht weit genug. Also auch der European Green Deal ist eine Wachstumsstrategie in einem ökologischen Gewand. Aber die ökologischen Effekte dieser Strategie werden wahrscheinlich durch das Wirtschaftswachstum überkompensiert werden, so dass es nicht ausreichen wird, um diese Krise in den Griff zu bekommen. Wir müssen in der Tat, wenn Sie so wollen, die Systemfrage stellen. Wir müssen überlegen, wie wir dieses äußerst destruktive Wirtschaftssystem, in dem wir leben, überwinden. Also wir müssen sehr grundsätzlich daran gehen. Wir können das natürlich nicht auf diese grundsätzliche Art und Weise politisch übersetzen. Wir müssen Einstiegsprojekte finden, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Aber da gibt es eine ganze Reihe und da gibt es auch eine ganze Reihe von Optionen.
Hm. Trotzdem ist Ihr Grundverständnis, dass es einen grünen Kapitalismus nicht geben kann. Das ist dann ein Widerspruch. Es wird nie einen grünen, gezähmten, guten, demokratischen Kapitalismus geben?
Kann einen grüneren Kapitalismus geben als den, den wir heute haben. Das ist sicher möglich und sicherlich wäre das die attraktivere Variante gegenüber dem, was sich andernorts und anderweitig so abzeichnet. Mit dem grünen Kapitalismus konkurriert derzeit ein autoritärer, ressourcenintensiver Kapitalismus, für den die Rechten weltweit stehen, die sich um die ökologische Frage nicht kümmern, beziehungsweise die diese ökologische Frage nationalistisch und rassistisch besetzen. Dagegen muss man kämpfen und gegen solche Bewegungen muss man vielleicht auch punktuell Bündnisse mit denen eingehen, die eine ökologische Modernisierung des Kapitalismus anstreben. Aber wir müssen über diese ökologische Modernisierung hinausgehen. Sie wird nicht ausreichen. Sie wird entscheidende Fragen nicht beantworten können. Das ist etwa die Frage der absoluten Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Umweltbelastung und dem Ressourcenverbrauch. Diese Frage kann auch ein grüner Kapitalismus nicht lösen. Ökologische Gewinne werden immer wieder durch ökonomische Wachstumseffekte überkompensiert werden und letztendlich wird auch ein grüner Kapitalismus von mehr Naturverbrauch leben. Denken Sie an die erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien sind sicherlich eine Errungenschaft, das ist enorm wichtig. Wir müssen darauf setzen, dass das vorangeht. Wir müssen unsere Energieversorgung komplett auf erneuerbare Energien umstellen, aber auch erneuerbare Energien erfordern bestimmte Infrastrukturen und diese Infrastrukturen erfordern Ressourcen. Und wenn wir davon ausgehen, wir können gewissermaßen einen wachsenden Energiebedarf oder einen Energiebedarf einer wachsenden Wirtschaft komplett durch erneuerbare Energien decken, dann wird das sicherlich nicht so ohne weiteres möglich sein. Es wird nicht einfach gehen, weil die Ressourcen, die dafür nötig sind, allein um die Infrastrukturen zu schaffen, unter ökologisch verträglichen Bedingungen nicht zur Verfügung gestellt werden können. Deswegen sehe ich einen grünen Kapitalismus sehr skeptisch. Ich glaube, wir müssen einen grünen Kapitalismus über sich hinaustreiben in Richtung eines, ich nenne es jetzt mal radikal-demokratisch-grün-feministischen Ökosozialismus. Ja. In diese Richtung müssen wir weiterdenken.
Oh, das müssen wir noch schön abkürzen, damit man das gut aussprechen kann. Trotzdem beschreiben Sie ein Paradoxon, dass die imperiale Lebensweise derzeit im Begriff ist, sich zu Tode zu siegen. Das heißt, wir haben in Teilen der Welt Krisenszenarien, Barbarisierung und wir in den westlichen oder im Norden spielen Demokratie, umweltbewusst, zivilisatorisch, wir fühlen uns gut, auch auf der Gewinnerseite möglicherweise auch moralisch überlegen. Ist das dieses Paradoxon, von dem Sie sprechen und damit fühlen wir uns gut und gehen aber dem Tod entgegen oder ist es zu dramatisch?
Naja, es ist ein Paradoxon. Die imperiale Lebensweise ist enorm attraktiv und sie übersetzt sich konkurrenzvermittelt, also über die Mechanismen der Weltmarktkonkurrenz in andere Teile der Welt, in andere Gesellschaften. Und damit geht eben das Außen der imperialen Lebensweise verloren, dass die imperiale Lebensweise im globalen Norden funktioniert. Hängt ja eben auch daran oder hängt davon ab, dass andere Teile der Welt eben nicht in der Weise leben, in der Weise eben auf ein Außen zurückgreifen. Und je mehr sie das tun, desto geringer, desto kleiner wird das Außen. Und die imperiale Lebensweise droht sich in der Tat zu Tode zu siegen. Es gibt für den globalen Norden keinen Grund, sich gut und ökologisch zu fühlen, denn die Fußabdruckindikatoren weisen darauf hin, dass nach wie vor der Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen, die Pro-Kopf-Belastung der CO2-Senken im globalen Norden deutlich höher ist als in anderen Teilen der Welt. Selbst in den Newcomern China, Indien und dergleichen ist der ökologische Fußabdruck pro Kopf deutlich kleiner als in den Gesellschaften des globalen Nordens. Wobei ich auch dazufügen muss, dass das sich natürlich auch in den Gesellschaften des globalen Nordens äußerst ungleich darstellt. Ja, es gibt erhebliche Differenzen entlang der Linie Klasse, Geschlecht etwa, was die ökologische Belastung angeht und die gesellschaftliche Ungleichheit, die Klassenstruktur, die ungleichen Geschlechterverhältnisse, die Form der rassistischen Diskriminierung, die im globalen Norden vorherrschen, sind ein wichtiges Medium, über das sich die imperiale Lebensweise reproduziert. Das zeigen etwa Daten, die von Oxfam regelmäßig veröffentlicht werden, aus denen hervorgeht, wie stark eben die Reichen, diejenigen, die über das Kapital, die über die Produktionsmittel verfügen, die Umwelt belasten. Also die Frage des ökologischen Fußabdrucks ist eben nicht nur eine Frage von Nord und Süd, sondern es ist auch eine Frage der innergesellschaftlichen Ungleichheit und der Klassen-Geschlechterverhältnisse, von Kolonialität, also von Verhältnissen, die die Gesellschaften im globalen Norden und Süden durchziehen.
Da kommen wir jetzt in dem vermeintlichen Widerspruch zwischen Identitätspolitik und Klassenpolitik. Gender, Race und Class, das lässt sich ja irgendwie schwer übersetzen ins Deutsche, aber ist auch ein Kernpunkt von Gerechtigkeit und Machtfragen?
Ja, mit Sicherheit. Das ist ein ganz zentraler Kernpunkt. Ich würde irgendwie sehr stark davor warnen, die sogenannte Identitäts- gegen die sogenannte Klassenpolitik auszuspielen. Also ich glaube, wir brauchen sowohl ein Begriff von Klasse als auch ein Begriff von Geschlechterverhältnissen und rassistischer Diskriminierung. Das geht Hand in Hand, das artikuliert sich miteinander. Das ist die Rede in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bin da selber mit involviert. Wir arbeiten an Fragen von neuer Klassenpolitik, von ökologischer Klassenpolitik, von antirassistischer oder feministischer Klassenpolitik. Darüber müssen wir nachdenken, weil diese verschiedenen gesellschaftlichen Widersprüche sich ineinander verschränken. Und weil es einfach aus analytischen Gründen nötig ist, verschiedene soziale Widersprüche in Rechnung zu stellen, um gesellschaftliche Entwicklungen zu begreifen, aber auch um über die Bündniskonstellationen nachzudenken, um diese fatalen Tendenzen, die wir gerade weltweit beobachten können und auch in unserer Gesellschaft zu bekämpfen.
Sie sagen ja, dass eine linke Perspektive und damit eine neue Klassenpolitik, von der Sie sprechen, die muss internationalistisch sein. Das ist aber schwierig, wenn man jetzt eine Diskussion hat in der Lausitz und es tatsächlich um Verlust von Arbeitsplätzen geht, ist das wahrscheinlich ein schlechtes Argument. Aber grundsätzlich sollte eine linke Perspektive, neue Klassenpolitik internationalistisch sein. Harte Aufgabe, oder?
Das ist eine schwierige Aufgabe, ja. Da gibt es reale Dilemmata, die nicht so leicht zu überwinden sind. Und das, was Sie jetzt sagen über die Lausitz, ist ein Beispiel. Das stellt sich genauso in anderen Braunkohlerevieren dar. Das stellt sich in der Autoindustrie dar. Ich glaube, wir müssen da nach partizipativen, nach demokratischen Lösungen suchen. Das heißt, wir müssen nach demokratischen Verfahren suchen, in denen um Lösungen dieser Dilemmata gerungen werden kann. Es geht darum, eben zu versuchen, Menschen zu beteiligen, an der Lösungsfindung zu beteiligen und deutlich zu machen, dass es unter radikaldemokratischen Bedingungen Möglichkeiten gibt, einer gesellschaftlichen Umverteilung, die auch Menschen eine Perspektive verschafft, die jetzt erstmal von diesem Strukturwandel negativ betroffen sind, dadurch, dass sie eben ihre Arbeitsplätze verlieren. Ich glaube, wir brauchen eine ganz neue Form der lokalen Demokratie, der regionalen Demokratie. Wir brauchen natürlich Kompensationsleistung für die Regionen, die besonders betroffen sind. Wir müssen Perspektiven schaffen. Wir müssen überlegen, ob wir auch gesellschaftlichen Wohlstand anders definieren, ob wir Arbeit anders definieren, ob wir Arbeit wirklich nach wie vor über Lohnarbeit definieren wollen oder ob gesellschaftlicher Wohlstand und Arbeit nicht auch unter anderen Vorzeichen definiert werden kann. Gerade die Regionen, die von dem Strukturwandel negativ betroffen sind, brauchen Infrastrukturleistungen. Sie brauchen Leistungen, die es den Menschen ermöglichen, ein gutes Leben zu führen, auch wenn sie in dem Maße nicht mehr wenn sie nicht mehr über diese Arbeitsplätze verfügen, die sie bisher haben. Das ist völlig klar. Darüber müssen wir nachdenken. Sie brauchen neue Perspektiven. Diese Perspektiven gibt es. Es gibt Studien, die aufweisen, dass halt in sehr vielen ökologisch auch nachhaltigen und sozialverträglichen Bereichen Arbeitsplätze geschaffen werden können. Es gibt sehr viel Arbeit, es gibt sehr viel gesellschaftliche Arbeit, die gemacht werden kann. Im Pflegebereich, im Bildungsbereich, im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Da gibt es so viele Aufgaben, die liegen brach, die müssen erfüllt werden. Die brauchen wir und das kann eine sehr befriedigende Arbeit sein. Da müssen gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Wir wissen alle, wie schlecht es um die Arbeitsbedingungen in der Pflege und gerade in diesen Bereichen, die gesellschaftlich notwendig sind, aussieht. In diesen Bereichen der Care-Arbeit, der Reproduktionsarbeit. Da müssen Arbeitsbedingungen verbessert werden. Da auch im öffentlichen Personentransport, in neuen Formen der Mobilität. Es gibt wirklich so viele Bereiche, in denen so gute Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Dafür müssen wir demokratisch kämpfen, dafür müssen wir auch eine Demokratisierung der Gesellschaft anstreben, um Menschen, die von dem anstehenden sehr grundlegenden Strukturwandel betroffen sein werden, eine Perspektive zu verschaffen.
Das klingt nach einer wundervollen Utopie, nach einem erfüllten Leben, statt einer Fixierung auf Disziplin, Erwerbsarbeit und Konsumismus, wie Sie schreiben. Das wäre ja ganz schön, oder? Sind Sie hoffnungsvoll, dass das geben wird? Ist das so der Fixstern am Himmel?
Naja, ich bin schon in gewisser Weise hoffnungsvoll, sonst könnte man ja gleich einpacken. Ne? Ich meine, allerdings sollte die Hoffnung nicht irgendwie sich über die Analyse hinwegsetzen. Ich glaube, wir müssen natürlich sehr kritisch analysieren. Wir müssen uns schon damit konfrontieren, dass wir momentan in einer Gesellschaft leben, wo es sehr starke rechte Tendenzen gibt, wo es sehr autoritäre Tendenzen, faschistische Tendenzen zum Teil, und dass es wirklich darauf ankommt, erstmal sie zu begreifen und gleichzeitig sie zu bekämpfen. Ich glaube aber, dass das auch miteinander Hand in Hand gehen kann. Ich denke, man bekämpft die faschistischen, die autoritären, die rechten Tendenzen am besten, indem man demokratische und sozialökologische Perspektiven schafft. Ja. Woher kommen denn diese Tendenzen? Ich will jetzt hier keine vereinfachenden Erklärungen abgeben, aber sicherlich hängen sie auch mit der Alternativlosigkeit zusammen, die uns jahrelang gepredigt wurde. Ja. Die Alternativlosigkeit, die Margaret Thatcher damals in den 80er Jahren diesen Satz geschafft hat, gepresst hat, there is no alternative, keine Alternative zum freien Markt, zu einer rücksichtslosen Konkurrenz, zu einer Gesellschaft, in der die Individuen sich nicht als miteinander in solidarischen Verhältnissen stehen, begreifen, sondern die, als Gegner, als Konkurrenten. Und das ist ja das, was uns auch jahrelang oder jahrzehntelang im Neoliberalismus gepredigt wurde. Es wurde gesagt, es gibt keine Alternative. Und gleichzeitig merkten viele Leute, dass ihre Lebensbedingungen immer schlechter wurden. Und genau in diese Lücke sind die Rechten vorgeprescht und politisieren diese neoliberale Alternativlosigkeit nun reaktionär faschistisch. Und die Linke braucht ein Projekt, wie sie dem entgegenwirkt. Die Linke braucht ein Projekt eines guten Lebens, einer attraktiven Ausstattung von Regionen mit Infrastrukturen, um eben dem entgegenzuwirken. Stellen Sie sich vor, man würde jetzt in einer gemeinsamen Anstrengung sagen, okay, wir sehen, dass zum Beispiel sehr viele ländliche Regionen, in denen ja dann auch zum Teil sehr konservativ oder zum Teil rechts gewählt wird, ökonomisch den Bach runtergehen, dass sie in den letzten Jahren systematisch ihrer notwendigen Infrastrukturen beraubt wurden, dass Krankenhäuser geschlossen wurden, Bibliotheken geschlossen wurden, Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen zugemacht haben. Für die Linke müsste es ein Projekt sein, eben diese Infrastrukturen wieder aufzubauen, den Menschen vor auch zu zeigen, ja, hier, das ist eine attraktive Region. Wir können hier durch demokratisch verwaltete Infrastrukturen etwas für diese Region tun. Wir arbeiten daran zusammen. Wir kontrollieren das demokratisch. Und wir schaffen eben die Voraussetzungen dafür, dass wir hier gut leben können. Und dann würde damit eben einerseits ein Beitrag zur einer sozialökologischen Transformation auf einer regionalen Ebene geleistet und gleichzeitig würde den Rechten das Wasser abgegraben. In diese Richtung, glaube ich, müssen wir denken. Insofern habe ich eine gewisse Hoffnung, weil es gibt durchaus positive Ansätze. Ich bin aber auch, ich mache mir keine Illusionen, wie schwierig das ist, die durchzukämpfen, die durchzusetzen. Aber ich glaube, dass ein linkes Projekt anzugehen sich durchaus lohnt als sozialökologisches Transformationsprojekt, das eine klare, radikale, demokratische Alternative des guten Lebens aufzeigt, die gleichzeitig auch ein sehr gutes Mittel gegen rechts wäre.
Andererseits erleben wir, wie Sie schreiben, die rebellierende Selbstunterwerfung. Das finde ich sehr, sehr treffend. Rebellierende Selbstunterwerfung. Der Begriff kann helfen zu verstehen, dieses Phänomen, dass 20% der Bevölkerung sich antidemokratisch wähnen oder wie man das auch nennt, also zumindest so ein autoritär, rassistisch, nationalistisch drauf sind und das Gegenteil von dem, was Sie beschreiben. Fasst es gut zusammen. Rebellierende Selbstunterwerfung.
Ja, das ist ein Begriff, den Nora Rätsel schon in den frühen 90er Jahren geprägt hat, damals als zu den Pogromen gegen Flüchtlingsheime kam. Und ja, was damit gemeint ist, ist, dass eben Menschen einerseits gegen die Verhältnisse opponieren, aber in der Art und Weise, wie sich ihr Protest artikuliert, sich diesen Verhältnissen auch gleichzeitig wieder unterwerfen. Das ist ja eine regressive, eine reaktionäre Form des Protests. Ja, gegen das Establishment, gegen Menschen von außen, gegen Geflüchtete. Das ist eine rassistische Wendung von gesellschaftlichem Unmut. Ja, das ist eine Artikulation von rassistischen Tendenzen, die natürlich in der Gesellschaft, die in der Gesellschaft immer vorhanden sind, die auf diese Art und Weise dann politisiert, kanalisiert werden, die von rechten Parteien aufgegriffen werden. Das ist ein Problem, das wir auch heute erleben. Ich glaube, man konnte das sehr gut in den Jahren der Trump-Präsidentschaft sehen, deren Folgen ja längst nicht bearbeitet sind und man weiß nicht genau, wie es in den USA weitergehen wird. Also das, was da passiert, auch der Sturm auf das Kapitol, das ist eine rebellierende Selbstunterwerfung. Menschen rebellieren gegen ein vermeintliches Establishment, ja. Sie rebellieren gegen Linke, aber sie unterwerfen sich den gesellschaftlichen Verhältnissen, die erst vielleicht den Anlass zum Protestieren und Rebellieren hervorbringen. Das ist das Paradoxe an dieser Situation. Sie bestätigen die Verhältnisse durch die Art und Weise, wie sie protestieren. Sie bestätigen genau diese Verhältnisse, gegen die sie protestieren, durch die Art und Weise ihres Protestes.
Ist das die späte Rache des Liberalismus oder was ist das?
Naja, ich würde sagen, das ist ein Anzeichen der Krise der liberalen Demokratie. Wir leben in einer liberalen Demokratie. Die liberale Demokratie ist historisch auf jeden Fall ein Fortschritt. Sie wurde in bürgerlichen Revolutionen erkämpft. Aber sie befindet sich heute in einem massiven Dilemma. Ja. Also die liberale Demokratie kennzeichnet sich eben dadurch, dass sie die politische Sphäre demokratisiert, aber die gesellschaftlichen Machtzentren, die Ökonomie eben systematisch von demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen ausschließt. Und das ist etwas, was sich momentan krisenhaft zuspitzt. Wir erleben das in der Ökonomie gerade nochmal zugespitzt durch den finanzialisierten neoliberalen Kapitalismus, Krisentendenzen ergeben, die kaum mehr bearbeitbar sind, die Menschen jegliche Perspektive nehmen, aber kaum mehr kritisiert werden können, zu denen keine Alternativen mehr im politischen Raum entwickelt werden können. Wir erleben also eine Krise der liberalen Demokratie, die wir nur bekämpfen können oder die wir nur überwinden können, wenn wir über die liberale Demokratie hinausgehen. Das heißt, indem wir sagen, okay, Liberalismus, liberale Demokratie sind soziale Errungenschaften, aber wenn wir diese Errungenschaften bewahren sollen, müssen wir über die Dilemmata hinausgehen, die diese Errungenschaften selber in den letzten Jahren geschaffen bzw. verstärkt haben. Wenn wir die liberale Demokratie retten wollen, dann muss sie aufgehoben werden in einer radikalen, in einer emphatischen Demokratie, die deutlich über die politische Sphäre hinausgeht und eben die Ökonomie auch mit einschließt, damit dann eben auch wieder Menschen Perspektiven entwickelt werden können, die momentan unter diesen Verhältnissen, die durch eine liberale Demokratie abgesichert werden und die durch einen gesellschaftlichen, ökonomischen Neoliberalismus geschaffen worden sind. Alternativlosigkeit, Verarmung, Klassenspaltung, zunehmende Polarisierung in Arm und Reich, damit diese Verhältnisse überwunden werden können.
Das heißt, wir müssen über die Wirtschaftsweise reden und das Reden darüber ist ja mal ein Anfang einer Veranstaltungsreihe Klimakrise versus Wirtschaftsweise. Das ist das Thema und Sie werden am 18. Februar diesen Jahr 2021 sprechen über die imperiale Lebensweise, keinen reinen Vortrag halten, sondern streiten, diskutieren, in den Diskurs gehen mit Menschen, die was ändern wollen an der Gesellschaft, nämlich Leute von Fridays for Future. Da kann man sich trefflich streiten, oder?
Ja, da kann man sich sicher streiten, aber vor allen Dingen begrüße ich erstmal diese Bewegung von Fridays for Future. Ich finde, die hat in den kurzen Jahren ihrer Existenz enorm viel bewegt. Also dass das Klima, dass die Klimapolitik wieder zurück auf der politischen Tagesordnung ist im Wesentlichen Fridays for Future und anderen Bewegungen, Extinction Rebellion, Ende Gelände, der Klimagerechtigkeitsbewegung zu verdanken. Ohne die wäre es wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich gewesen, selbst so vorsichtige Schritte wie einen European Green Deal auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass diese Bewegung wirklich die Bedingungen der Debatte verschoben hat, ja. Denken Sie einfach an die letzten Jahre zurück, im Jahr 2015, 16, 17. Das beherrschende Thema war Flucht und Migration. Das Ganze wurde vor allen Dingen von den rechten Parteien besetzt, die bürgerlichen Parteien in dieser Frage vor sich hergetrieben haben. Und dann kam diese Bewegung auf, die Klimabewegung, allen voran Fridays for Future. Und plötzlich ist das Thema Klima zurück auf der Tagesordnung. Wir können wieder über die Dinge diskutieren, über zentrale Dinge. Natürlich ist Migration, ist Flucht ein zentrales Thema, aber das hängt ja auch sehr stark mit dem Klimawandel zusammen. Aber so wie es halt diskutiert worden ist, unter diesen rassistischen, exklusiven Vorzeichen, dürfen wir das nicht diskutieren. Wir müssen das solidarisch diskutieren. Wir müssen das zusammen mit den großen, also es ist eine der großen Fragen, zusammen mit Klimawandel, ökologischer Krise, Demokratie, sozialer Ungleichheit. Das hängt alles sehr eng miteinander zusammen. Und dass das jetzt auch wieder, zumindest, dass sich ein Fenster öffnet, dass man das wieder unter progressiven, emanzipatorischen Vorzeichen diskutieren kann, das ist mit Sicherheit eine Errungenschaft der neuen Klimabewegung und dann eben auch vor allen Dingen von Fridays for Future.
Und ein fantasievoller Protest, der auch Mut macht, der Spaß macht. Nochmal abschließend zum Thema Impfstoffverteilung. Kann man am Thema Impfstoffverteilung nochmal die Ungerechtigkeit auf der Welt wie durch ein Brennglas beobachten?
Naja, man kann natürlich schon beobachten, also dass es hier durchaus erhebliche Asymmetrien, Ungleichheiten gibt. Also dass sich eben die Verteilung eben auch an der ökonomischen Kraft der jeweiligen Gesellschaften orientiert. Das ist in der Tat ein Phänomen, was sich beobachten lässt. Ja, also ich meine, die Corona-Pandemie ist ja selbst schon eine Krankheit, die nicht losgelöst von der ökologischen Krise betrachtet werden kann. Es gibt erhebliche Gemeinsamkeiten mit der fundamentalen sozial-ökologischen Krise, in der wir uns befinden und dem Ausbruch von Pandemien. Das zeigt sich im Ausbruch der Pandemie in China, dem Vordringen von Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft in Lebensräume hinein, die bisher eben geschützt waren und in die Menschen nicht vorgedrungen sind. Dadurch wird der Lebensraum von Wildtieren eingeschränkt. Mikroben in den Körpern der Wildtiere übertragen sich auf den menschlichen Körper und entwickeln sich und verursachen dort gefährliche bis tödliche Krankheiten. Ja, also insofern hat der Ausbruch der Pandemie schon sehr viel mit der sozial-ökologischen Krise zu tun. Das ist kein lokales Phänomen, das auf China beschränkt ist, denn die Akteure, die das mit vorantreiben, sind natürlich das globale Agrobusiness, dessen Zentralen ganz oft eben in den Ländern des globalen Nordens ansässig sind. Das muss man erstmal in Rechnung stellen. Die Folgen der Krise sind ungleich verteilt. Wir wissen, dass sich Menschen, die über eine große Wohnung verfügen, die dann wohlhabend sind, sich natürlich viel besser und die im Homeoffice arbeiten können, natürlich sehr viel besser gegenüber der Krise wappnen können, vor einer Ansteckung schützen können, als das bei anderen Menschen der Fall ist, die eben am Arbeitsplatz sind, leichter mit Infektionen in Kontakt kommen, mit Infizierten in Kontakt kommen, die in kleinen Wohnungen leben, die sich nicht zurückziehen können und so weiter. Das wäre ein zweiter Punkt. Ein dritter Punkt wäre dann eben die Möglichkeit, die Krise zu bekämpfen. Das ist auch eine Frage der Kapitalkraft. Ja, wer kann sich die Impfstoffe besorgen? Wie werden die Impfstoffe verteilt? Also die Krise ist durch und durch ein soziales Phänomen. Sie hängt durch und durch damit zusammen, wie eben auch die Pandemie ist durch und durch ein soziales Phänomen. Sie hängt ganz eng mit der sozial-ökologischen Krise zusammen, sowohl in der Verursachung als auch in der Betroffenheit, als auch in den Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen.
Es ist also keine Naturgewalt von außen, was uns irgendwie wie eine Plage überrannt, fast religiös, sondern es ist menschengemacht, durch die Gesellschaftsverhältnisse hervorgebracht. Könnte man das sagen?
Das kann man so sagen, ja. Und das Interessante ist ja, dass es gelingt, in diesem derzeitigen Diskurs das komplett auszublenden. Natürlich ist es wichtig, sich jetzt zu schützen, alles zu tun, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Natürlich ist es wichtig, die Impfung so schnell es geht ans Laufen zu bringen. Aber es ist natürlich wichtig, dass das solidarisch passiert und dass wirklich alle Menschen gleichermaßen zu dem Impfstoff Zugang haben. Und wir müssen, das ist ganz entscheidend, und das wird gerade viel zu wenig getan, über die Ursachen der Krise diskutieren. Wir müssen überlegen, inwieweit diese Krise eben auch eine Folge der imperialen Lebensweise ist. Und ich denke, sie ist eine Folge. Und wenn wir nicht über diese Ursache der Krise nachdenken, dann ist die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit. Die Zunahme von Pandemien wird neben Starkregen, starken Stürmen, Überschwemmungen, Trockenheit und dergleichen ein Phänomen sein, in dem sich die ökologische Krise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen wird.
Und ein Buch haben Sie geschrieben, schon 2017, was immer noch aktuell ist, leider die imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus mit Ulrich Brandt gemeinsam. Das ist auf jeden Fall eine Literatur, ein Lesetipp. Und wer Lust und Zeit hat, kann am 18. Februar über die Rosa-Luxemburg-Stiftung teilnehmen an der Veranstaltung, die imperiale Lebensweise, eine Veranstaltungsreihe Klimakrise versus Wirtschaftsweise, alles nachzulesen auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung und im Nachhinein natürlich auch bei YouTube und auf allen anderen Kanälen nochmal nachschaubar und nachhörbar. Herr Wissen, danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Erhalten Sie sich Ihren Optimismus und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen.